Herzlich willkommen beim Nahtoderfahrungspodcast, der offiziellen Quelle für Audioberichte der nderf.org, das ist die Near Death Experience Research Foundation. Mein Name ist Ines Lahoda und ich möchte die Botschaften der Nahtoderfahrenden in die Welt bringen. Meine Website ist nte-podcast.de. Und nun viel Freude bei der kommenden Folge. So, und heute gibt es wieder eine sehr interessante Folge. Und zwar habe ich euch ein Buch mitgebracht. Und zwar ist es ein Buch von Herrn Dietmar Tüchol. Ich hoffe, ich spreche den Namen jetzt richtig aus. Der mich angeschrieben hat vor einigen Wochen, oder eigentlich sind es schon Monate fast. Es gab ein bisschen ein Hin und Her mit dem Buch. Er hat mir nämlich sein Buch zugeschickt, das er vor 20 Jahren geschrieben hat oder herausgegeben hat. Und da handelt es sich um das Buch mit dem Titel »Als ich am gestrigen Tag entschlief« und es ist eine Sammlung von Nahtoderfahrungen aus der Weltliteratur aus den letzten 3 Jahrtausenden. Also wirklich sehr interessante, spannende Berichte und heute möchte ich euch den einen daraus vorlesen und zwar von C.G. Jung. Ich wusste gar nicht, dass Jung eine Nahtoderfahrung hatte, obwohl ich mich mit Jung natürlich schon viel auseinandergesetzt habe oder immer wieder mal in meinem Leben. Ich habe sogar seine Biografie gelesen, aber anscheinend nicht zu Ende, denn diese Nahtoderfahrung beschreibt er in seiner Autobiografie und die möchte ich euch jetzt vorlesen. Das Buch könnt ihr übrigens erwerben beim Herrn Tüchol persönlich und da sage ich euch nachher die Kontaktdaten, beziehungsweise schreibe ich sie in die Shownotes. Aber jetzt zum Bericht von Carl Gustav Jung. Zu Beginn des Jahres 1944 brach ich mir den Fuß und es folgte ein Herzinfarkt. Im Zustand von Bewusstlosigkeit erlebte ich Delirien und Visionen, die angefangen haben müssen, als ich in unmittelbarer Todesgefahr schwebte und man mir Sauerstoff und Kampfer gab. Die Bilder waren so gewaltig, dass ich selber schloss, ich sei dem Tode nahe. Meine Pflegerin sagte mir später, sie waren wie von einem hellen Schein umgeben. Das sei eine Erscheinung, die sie bei Sterbenden manchmal beobachtet habe. Ich war an der äußersten Grenze und weiß nicht, befand ich mich in einem Traum oder in Ekstase. Jedenfalls begannen sich höchst eindrucksvolle Dinge für mich abzuspielen. Es schien mir, als befände ich mich hoch oben im Weltraum. Weit unter mir sah ich die Erdkugel in herrlich blaues Licht getaucht. Ich sah das tiefblaue Meer und die Kontinente. Tief unter meinen Füßen lag Ceylon und vor mir lag der Subkontinent von Indien. Mein Blickfeld umfasste nicht die ganze Erde, aber ihre Kugelgestalt war deutlich erkennbar und ihre Konturen schimmerten silbern durch das wunderbare blaue Licht. An manchen Stellen schien die Erdkugel farbig oder dunkelgrün gefleckt wie oxidiertes Silber. Links lag in der Ferne eine weite Ausdehnung, die rot-gelbe Wüste Arabiens. Es war, wie wenn dort das Silber der Erde eine rot-gelbe Tönung angenommen hätte. Dann kam das Rote Meer und ganz weit hinten, gleichsam links oben, konnte ich gerade noch einen Zipfel des Mittelmeers erblicken. Mein Blick war vor allem dorthin gerichtet. Alles andere erschien nur undeutlich. Zwar sah ich auch die Schneeberge des Himalaya, aber dort war es dunstig oder wolkig. Nach rechts blickte ich nicht. Ich wusste, dass ich im Begriff war, von der Erde wegzugehen. Später habe ich mich erkundigt, wie hoch im Raume man sich befinden müsse, um einen Blick von solcher Weite zu haben. Es sind etwa 1500 Kilometer. Der Anblick der Erde aus dieser Höhe war das herrlichste und zauberhafteste, was ich je erlebt hatte. Nach einer Weile des Schauens wandte ich mich um. Ich hatte sozusagen mit dem Rücken zum Indischen Ozean gestanden, mit dem Gesicht nach Norden. Da Dann schien es mir, als machte ich eine Wendung nach Süden. Etwas Neues trat in mein Gesichtsfeld. In geringer Entfernung erblickte ich im Raume einen gewaltigen dunklen Steinklotz, wie ein Meteorit, etwa in der Größe meines Hauses, vielleicht noch größer. Im Weltall schwebte der Stein und ich selber schwebte im Weltall. Ähnliche Steine habe ich an der Küste des bengalischen Meerbusens gesehen. Es sind Blöcke aus schwarzbraunem Granit, in welche bisweilen Tempel gehauen wurden. Solch ein riesiger dunkler Block war auch mein Stein. Ein Eingang führte in eine kleine Vorhalle. Rechts saß auf einer Steinbank ein schwarzer Inder im Lotussitz. Er trug ein weißes Gewand und befand sich in vollkommen entspannter Ruhestellung. So erwartete er mich, schweigend. Zwei Stufen führten zu dieser Vorhalle, an deren linker Innenseite sich das Tor in den Tempel befand. Unzählige, in kleinen Nischen angebrachte Vertiefungen, gefüllt mit Kokosöl und brennenden Dochten, umgaben die Tür mit einem Kranz heller Flämmchen. Das hatte ich auch in Wirklichkeit einmal gesehen, als ich in Kandy auf Ceylon den Tempel des Heiligen Zahnes besuchte, umrahmten mehrere Reihen brennender Öllampen solcher Art das Tor. Als ich mich den Stufen zum Eingang in den Felsen näherte, geschah mir etwas Seltsames. Ich hatte das Gefühl, als ob alles Bisherige von mir abgestreift würde. Alles, was ich meinte, was ich wünschte oder dachte, die ganze Phantasmagorie irdischen Daseins fiel von mir ab oder wurde mir geraubt. Ein äußerst schmerzlicher Prozess. Aber etwas blieb, denn es war, als ob ich alles, was ich je gelebt oder getan hätte, alles, was um mich geschehen war, nun bei mir hätte. Ich könnte auch sagen, es war bei mir und das war ich. Ich bestand sozusagen daraus. Ich bestand aus meiner Geschichte und hatte durchaus das Gefühl, das sei nun ich. Ich bin dieses Bündel von Vollbrachtem und Gewesenem. Dieses Erlebnis brachte mir das Gefühl äußerster Armut, aber zugleich großer Befriedigung. Es gab nichts mehr, was ich verlangte oder wünschte, sondern ich bestand sozusagen objektiv. Ich war das, was gelebt hatte. Zuerst herrschte zwar das Gefühl der Vernichtung, des Beraubtseins oder Geplündertseins vor, aber plötzlich wurde auch das hinfällig. Alles schien vergangen. Es blieb ein fait accompli, ohne irgendwelche Rückbeziehung auf das Frühere. Es gab kein Bedauern mehr, dass etwas weggefallen oder fortgenommen war. Im Gegenteil, ich hatte alles, was ich war, ich hatte nur das. Noch etwas anderes beschäftigte mich. Ich hatte, während ich mich dem Tempel näherte, die Gewissheit, dass ich in einen erhellten Raum kommen und alle diejenigen Menschen antreffen würde, zu denen ich in Wirklichkeit gehöre. Dort würde ich, auch das war Gewissheit, endlich verstehen, in was für einen geschichtlichen Zusammenhang ich oder mein Leben gehörten. Ich würde wissen, was vor mir war, warum ich geworden bin und wohin mein Leben weiterfließen würde. Mein gelebtes Leben war mir oft wie eine Geschichte vorgekommen, die keinen Anfang und kein Ende hat. Ich hatte das Gefühl, eine geschichtliche Perikope zu sein, ein Ausschnitt, zu dem der vorausgehende und der nachfolgende Text fehlten. Wie mit der Schere schien mein Leben aus einer langen Kette herausgeschnitten und viele Fragen waren unbeantwortet geblieben. Warum ist es so verlaufen? Warum habe ich die Voraussetzungen mitgebracht? Was habe ich damit gemacht? Was wird daraus erfolgen? Auf all das würde ich, dessen war ich sicher, eine Antwort erhalten, sobald ich in den Steintempel eingetreten war. Dort würde ich erkennen, warum alles so und nicht anders gewesen war. Ich würde dort zu den Menschen kommen, welche die Antwort auf meine Frage nach dem Vorher und Nachher wissen. Während ich noch über diese Dinge nachdachte, geschah etwas, das meine Aufmerksamkeit in Anspruch nahm. Von unten, von Europa her, stieg ein Bild herauf. Es war mein Arzt, oder besser sein Bild, umrahmt von einer goldenen Kette oder von einem goldenen Lorbeerkranz. Ich wusste sofort, ach, das ist ja mein Arzt, der mich behandelt hat. Aber jetzt kommt er in seiner Urgestalt, ein Basileus von Kos. Im Leben war er ein Avatar dieses Basileus, die zeitliche Verkörperung der Urgestalt, die von jeher gewesen. Nun kommt er in seiner Urgestalt. Vermutlich war auch ich in meiner Urgestalt. Das hatte ich zwar nicht wahrgenommen, ich stelle mir nur vor, dass es so gewesen sei. Nachdem er wie ein Bild aus der Tiefe zu mir herangeschwebt war und vor mir stand, fand eine stumme Gedankenübermittlung zwischen uns statt. Mein Arzt war nämlich von der Erde delegiert, um mir eine Botschaft zu bringen. Es würde dagegen protestiert, dass ich im Begriff sei, wegzugehen. Ich dürfe die Erde nicht verlassen und müsse zurückkehren. Im Augenblick, als ich das vernommen hatte, hörte die Vision auf. Ich war zutiefst enttäuscht, denn jetzt schien alles umsonst. Der schmerzliche Prozess der Entblätterung war vergebens gewesen und ich durfte nicht in den Tempel, nicht zu den Menschen, die zu mir gehörten. In Wirklichkeit ging es noch gute 3 Wochen, bis ich mich entschließen konnte, wieder zu leben. Ich konnte nicht essen, weil ich einen Degu vor allen Speisen hatte. Die Aussicht auf Stadt und Berge von meinem Krankenbett aus erschien mir wie ein gemalter Vorhang mit schwarzen Löchern oder wie ein zerlöchertes Zeitungsblatt mit Fotografien, die mir nichts sagten. Enttäuscht dachte ich, jetzt muss ich mich wieder in das Kistchensystem hineinbegeben. Es schien mir nämlich, als ob hinter dem Horizont des Kosmos eine dreidimensionale Welt künstlich aufgebaut worden sei, in der jeder Mensch für sich allein in einem Kistchen säße. Und nun würde ich mir wieder einbilden müssen, das sei etwas wert. Das Leben und die ganze Welt kamen mir wie ein Gefängnis vor. Und ich ärgerte mich maßlos darüber, dass ich das wieder in Ordnung finden würde. Da war man froh gewesen, dass endlich alles von einem abgefallen war, und nun war es wieder so, wie wenn ich, so wie alle anderen Menschen, an Fäden aufgehängt wäre, in einem Kistchen drin. Als ich im Raume stand, war ich schwerelos und nichts hatte mich gezogen. Und das sollte nun wieder vorbei sein. Ich fühlte Widerstände gegen meinen Arzt, weil er mich wieder in das Leben zurückgebracht hatte. Andererseits war ich besorgt um ihn. Er ist ja bedroht, um Gottes Willen. Er ist mir ja in seiner Urgestalt erschienen. Und wenn einer diese Gestalt erreicht hat, ist es soweit, dass er sterben muss. Dann gehört er schon in die Gesellschaft seiner Menschen. Plötzlich kam mir der erschreckende Gedanke, er müsse sterben, an meiner Stelle. Ich gab mir die größte Mühe, mit ihm darüber zu reden, aber er verstand mich nicht. Da wurde ich böse auf ihn. Warum tut er immer so, wie wenn er nicht wüsste, dass er ein Basileus von Kos ist und dass er schon seine Urgestalt angenommen hat? Er will mich glauben machen, er wisse es nicht. Das ärgerte mich. Meine Frau machte mir Vorwürfe, dass ich ihm gegenüber unfreundlich sei. Sie hatte recht, aber ich nahm es ihm sehr übel, dass er nicht über all das sprechen wollte, was ich in meiner Vision mit ihm erlebt hatte. Herrgott nochmal, er muss doch aufpassen, er kann doch nicht so unvorsichtig sein. Ich möchte mit ihm darüber reden, dass er etwas für sich tut. Ich hatte die feste Überzeugung, er sei bedroht, weil er mir in seiner Urgestalt begegnet war. In der Tat war ich sein letzter Patient. Am 4. April 1944, ich weiß das Datum noch genau, durfte ich zum ersten Mal auf dem Bettrand sitzen. Und an diesem gleichen Tage legte er sich ins Bett und ist nicht mehr aufgestanden. Ich vernahm, dass er gelegentlich Fieberanfälle hatte. Bald darauf ist er an Septikämie gestorben. Er war ein guter Arzt und hatte etwas Geniales. Sonst wäre er mir auch nicht als Fürst von Kos erschienen. Soweit jetzt erstmal der Bericht von Carl Gustav Jung. Ich möchte an dieser Stelle einmal unterbrechen, obwohl er auch noch weitergeschrieben hat. Aber ich werde mir die weitere Beschreibung der Wochen nach dieser Nahtoderfahrung für den nächsten Podcast aufheben und hier erstmal über diese Nahtoderfahrung sprechen. Es geht also los mit einem Beinbruch und einem Herzinfarkt. Das war 1944, da war C.G. Jung 69 Jahre alt. Und im Zuge dieses Herzinfarkts hat er dann diese Nahtoderfahrung gehabt, obwohl er es Vision genannt hat und nicht Nahtoderfahrung, weil dieses Wort, dieser Begriff zu der damaligen Zeit noch gar nicht geprägt war. Jedenfalls kann man das durchaus als eine Nahtoderfahrung bezeichnen, denn es kommen sehr viele Elemente einer klassischen Nahtoderfahrung vor, angefangen mit dem Schweben über der Erde. Er sieht also diese Erdkugel von oben. diese Erdkugel, beziehungsweise ein Teil der Erdkugel, er sagt, er sieht die Krümmung und er schwebt interessanterweise über Indien. Und da frage ich mich auch, warum er ausgerechnet dort gelandet ist. Für mich ist das ja kein Zufall. Und nachdem ihn ja auch die östlichen Philosophien und Religionen fasziniert und beschäftigt haben, kann man spekulieren, ob er vielleicht in einem Vorleben sich dort schon einmal aufgehalten hat, da schon mal war. Und er schwebt da und er beschreibt das so, wie ich das auch schon von diversen Astronauten gehört habe, gelesen habe, wie sie diese Erdkugel von außen wahrnehmen, als wunderschön, silbrig glänzend, sehr berührend. Und auch er ist hier sehr berührt von diesem Anblick der Erde von außen oder von oberhalb. Er schreibt also 1500 Kilometer hoch, muss er da ungefähr gewesen sein. Und ja, und schaut sich das eben von oben an, schwebt über Indien und schaut in Richtung Westen, also Richtung Mittelmeer. Und dann gibt's dieses Umdrehen zu dem Steinbrocken, den er ja beschreibt. Er hat sowas schon mal gesehen oder sowas ähnliches, ich habe jetzt vergessen wo. Und ja, natürlich kann man spekulieren, dass das jetzt gebildet wird aus etwas, was man schon kennt, dass man nur etwas erleben kann, was man schon mal gesehen hat und dass das sozusagen wie ein Traum zusammengebaut ist aus den bisherigen Erfahrungen. Aber er beschreibt das eben so, ein Gesteinsbrocken, der eine Art Tempel ist und dass er da so diese Gewissheit hat. Ach so, ja, und ein indischer Mensch sitzt da davor im Lotussitz und erwartet ihn und strahlt vollkommene Ruhe und Gelassenheit aus. Und Jung möchte in diesen Tempel gehen, nähert sich dem an und hat das Gefühl, dass da drinnen die Antwort auf alle seine Fragen wartet. Da drinnen vermutet er oder weiß er, hat die Gewissheit, dass die Menschen auf ihn warten, die ihm die Fragen nach dem, warum wir hier sind und wo wir hingehen und wo wir herkommen, alle beantworten können. Und ja, das finde ich auch sehr, sehr interessant. Auch ja, natürlich sehr spannend, was er beschreibt von dem Abfallen seiner ganzen Wünsche, seines Begehrens und seiner sozusagen irdischen Attribute. Er beschreibt sich, man kann das vielleicht als Lebensrückschau betrachten, als eine Gesamtheit all dessen, was er je getan oder erlebt hat. Er besteht nur noch aus seiner Geschichte. Er ist das, was er gelebt hat. Und es kommt nach dem ersten Schmerz des Verlusts der Identität sozusagen zu einem Gefühl von, es ist vollbracht, es gibt nichts mehr zu tun und es ist jetzt ein tiefer Friede, in den er da eintritt. Und als er da eben diesen Genuss sozusagen, diesen Frieden der Seele erlebt, der Seele, die nichts mehr will, die nichts mehr wünscht, die in einem reinen Zustand des Seins ist, da taucht plötzlich dieser Arzt vor ihm auf, den er erkennt als der Arzt, der ihn behandelt hat und den er als Basileus von Kos kennt oder erkennt oder betitelt. Und Basileus ist ja ein alter Titel für einen König oder einen Fürsten. Er spricht später dann auch nochmal vom Fürsten von Kos. Kos ist eine griechische Insel. Also ich weiß nicht genau, ich habe gegoogelt, ob es jetzt einen bestimmten Basileus von Kos gegeben hat. Ich habe aber nichts gefunden. Wenn einer von euch was findet, lasst es mich sehr gerne wissen. Auf alle Fälle erkennt er den in seiner Urgestalt. Also er sieht zugleich, ist das ein Arzt oder ist es dieser Arzt und zugleich ist es aber auch ein Fürst oder ein Monarch und er erscheint ihm also in dieser Urgestalt. Was ihn später dazu bringt, sehr um das Leben dieses Arztes zu bangen, und zwar zu Recht, weil er sich denkt, okay, wenn jemand schon in der Urgestalt ihm erscheint, dann ist er dem Tode nahe und den Toten nahe. Und er hat da also dann später, als er wieder zurück ist, große Sorge, dass dieser Arzt auch demnächst sterben wird. Er kommt dann eben zurück. Der Arzt sagt ihm, er muss zurückkommen, sein Ableben ist nicht gewünscht. Es ist auch interessant, dass das jemand ist, der von der Erde kommt. Üblicherweise ist es ja so, dass man einen Wesen trifft oder eine Wesenheit aus dem Jenseits, die einem sagt, deine Zeit ist noch nicht gekommen. In diesem Fall ist es aber der Arzt, der quasi in seiner Urgestalt von der Erde entsendet wird oder selbstständig kommt. Das wissen wir natürlich ja nicht. um den Jung zurückzuholen. Ja, der Jung meint, er hat ihm damit ja keinen Dienst erwiesen oder einen Bärendienst. Und wie so viele Nahtoderfahrene tut es sich sehr schwer, wieder zurück zu sein in unserer normalen, sogenannten normalen Welt. Und das finde ich auch eine sehr interessante Beschreibung, denn das kenne ich selbst aus einigen Erfahrungen oder speziell ja früher, als ich noch so starke Panikattacken hatte vor vielen Jahren. Da habe ich das auch so gesehen, dieses, als würde die Kulisse plötzlich Löcher kriegen. Und genauso beschreibt er das ja, eine 3D-Welt, die künstlich aufgebaut wird und wo es einfach große Löcher gibt, wo dahinter das Nichts hervorscheint. Mich hat das in sehr große Angst und Schrecken versetzt, bevor ich erkannt habe, dass alles Liebe ist und alles eins ist. Aber da in dieser Beschreibung, das kann ich total wiedererkennen. Und so empfindet er es auch, also auch, was viele beschreiben, dieses enge, eingesperrt sein in so, er sagt Kistchen, vielleicht meint er da den Körper, das weiß ich nicht genau, enge Kistchen, die an Fäden hängen und wie wir halt hier alle so tun, als wäre das hier der Traum echt oder diese dreidimensionale Welt, die hier künstlich erstellt worden ist, um uns in dieser Kleinheit und Begrenztheit zu halten. Ich meine vielleicht, um diese Erfahrung machen zu können, vielleicht steckt aber auch ganz was anderes dahinter, wir wissen es ja nicht, aber klar wird, dass auch er ganz eindeutig davon ausgeht, dass wir viel mehr sind als nur diese kleinen begrenzten Menschlein, die wir hier auf dieser Welt wandeln. Ihm kommt die ganze Welt eben wie ein Gefängnis vor. Ja, und dann weiters eben hat er noch diese Sorge um den Arzt, habe ich schon erwähnt, und tatsächlich stirbt dieser Arzt, nachdem er ihn behandelt hat an dem Tag, wo Jung sich zum ersten Mal wieder aufsetzt in seinem Bett, legt sich der Arzt ins Bett und stirbt. Und Jung hat eben diesen Gedanken gehabt, dass der Arzt an seiner Stelle sterben muss. Es ist schon interessant, dass an dem Tag, wo Jung aufersteht, sozusagen der Arzt sich ins Bett legt und dann dort auch stirbt. Ja, soweit erstmal zu Jungs Erfahrungsbericht und ist auch sehr interessant. In der nächsten Folge erzähle ich euch oder lese ich euch vor, was er in den Wochen danach noch alles erlebt hat und auch seine Erkenntnisse, die er daraus gewonnen hat. Jetzt möchte ich mich erstmal wie immer bedanken fürs Zuhören und auch noch auf meinen zweiten Podcast hinweisen, den Podcast über Astrologie, Astro2Go heißt er oder Astrologie2Go, wo ich immer wieder Hörerfragen beantworte oder kleine astrologische Fragen. Und wer sich für Astrologie interessiert, ich starte am 11. Juni einen Online-Kurs, der über 11 Module geht und wirklich alles Wissen, das ich über Astrologie habe, beinhaltet. Da habe ich alles zusammengefasst. Es wird eine Community geben, die hier eben von mir begleitet wird, begleitet diesen Kurs durchmachen wird mit einer Gruppe und zwei Calls pro Monat mit mir zum Fragen stellen, zum Austauschen. Also wenn das interessiert, wer Astrologie lernen möchte, sei herzlich eingeladen, meinen zweiten Podcast zu hören, Astrologie2Go, Sterndeutung für unterwegs und wie gesagt auf meine Homepage zu kommen, www.ineslohoda.com, da gibt es alle Infos, ansonsten schreibt mir eine E-Mail, ich beantworte auch alle Fragen sehr gern per E-Mail, folgt mir auf Facebook, auf Instagram, nte-podcast.de ist die eine Sache und mein normaler Name Ines Lahoda ist mein Facebook-Profil. Da findet ihr alles, was astrologierelevant ist. Gut, jetzt also nochmal vielen, vielen Dank fürs Dabeisein. Alles, alles Liebe und bis zum nächsten Mal.